Parashat Tizavi hat zunächst einmal die Fortsetzung von dem, was wir in der letzten Parasha hatten. Wir hatten in Parashat Truma, dass wir einmal kennengelernt haben, die Einrichtungsgegenstände des Mishkan. Wir haben kennengelernt, die Regeln, wie auszuschauen hat im Mishkan der Tisch mit den Schaubroten und dem Menorah. Und wir haben vom kupfernen Altar im Vorhof gelernt und so weiter. Und auch vom Zelt, wie dieses Mishkan gebaut wurde, haben wir gelernt. Und das setzt sich jetzt fort. Das ist an sich soweit schlüssig. Und wir bekommen im Parashat Tetzaveh ein Gebot, dass Aharon, also in seiner Eigenschaft als Kohen Gadol, als Hohepriester, die Menorah anzünden soll. Dann haben wir all die Gewänder der Kohanim und insbesondere des Kohen Gadol, des Hohepriesters. Dann haben wir, dass Moshe lernt, wie eine Einweihungszeremonie für diese Kohanim dann stattfinden soll. Die eigentliche Einweihungszeremonie lernen wir erst später. Das ist in Parashat Shmini im Buch Vayikra. Aber gegen Ende von Parashat Tetzaveh haben wir, dass Moshe die Regeln bekommt, was da zu tun sein wird, wenn die Kohanim ihr Amt aufnehmen. Das ergibt auch irgendwie Sinn. Wir haben also gelernt, wie dieses Mishkan auszuschauen hat, welche Gegenstände da drinnen sind, wie die Menorah anzuzünden ist, werden wir lernen gleich, die Gewänder der Priester, des Hohepriesters, und dann lernen wir auch, wie die eingeweiht werden in ihr Amt. Das ist von der Struktur her durchaus alles recht schlüssig. Und am Schluss von Parashat Tetzaveh kommt dann noch der goldene Altar, wo wir voriges Jahr darüber gesprochen haben, dass der ein bisschen überraschend ist in der Reihenfolge, wo er genannt wird. Und da haben wir voriges Jahr ausführlichere Kommentare darüber angeschaut. Da verweise ich auf den Shiur vom letzten Jahr. Das ist das, was in dieser Parascha vorkommt. Jetzt von der Struktur her ist das relativ schlüssig. Die Schwierigkeit in dieser Parascha ist, dass mit freiem Auge erkennbar ist einerseits, dass hier sehr, sehr viele Sachen auch symbolisch zu verstehen sind und dass es aber gleichzeitig so ist, dass diese Symbole nicht so einfach zu deuten sind. Wir haben das schon in der letzten Parascha gehabt, dass wir gesehen haben, die Materialien, die da vorgekommen sind, was ist da aus Gold, was ist da aus Kupfer, was ist aus einem Textil, was ist aus Metall, das hat ja alles uns was gesagt. Und das ist jetzt wohl auch der Fall, wenn die Gewänder des Hohepriesters beschrieben werden, sehr im Detail, dass das ja nicht einfach nur da ist, damit es schön ist, sondern dass das auch Verschiedenes bedeutet. Und diese Deutungen sind aber nicht so einfach. Und ich nehme mir natürlich nicht heraus, dass ich das drauf habe, dass ich die Gewänder des Hohepriesters deuten könnte. Ich glaube, ich habe voriges Jahr gesagt, vielleicht in 10 Jahren. Also vielleicht in 9 Jahren. Aber wir wollen uns ein Stück davon trotzdem anschauen. Zunächst einmal am Anfang von der Parascha, das ist ein großes Highlight, das ist eine sehr prominente Stelle. Atat Tetzaveh Bnei Israel. Wir sind im Buch Schmott natürlich, in Kapitel 27, Rav Sayin, und es ist ein Vers 20. Kapitel 27, Vers 20. Wir sehen hier wieder einmal, dass die übliche Kapiteleinteilung, die moderne Kapitelzählung heute nicht übereinstimmt mit der Absatzeinteilung, die wir im Tanach haben. Also die Parasha beginnt bei Vers 20 von Kapitel 27. Ve'atat Tetzaveh Bnei Israel, du, nämlich Moshe ist angesprochen, sollst befehlen in Bnei Israel, vayikhu elecha shemen zaitzach, sie sollen nehmen ein reines Olivenöl, katit lamaor, das gepresst ist, zum Leuchten, für eine Leuchte, le'alot nertamid, um ein beständiges Licht aufleuchten zu lassen. Das ist natürlich das Entzünden der Menorah im Tempel, die besonders reines Olivenöl für die Menorah. Und dann erfahren wir im nächsten Vers 21, Beohel Moed Michutzla Parochet, Asher Al Haidut, Ya Aroch Oto Aharon Uvanav, Me'erev Ad Boker, Lifni Hashem, Chukat Olam, Ledorotam, Me'ed Bnei Israel. Also hier erfahren wir auch, dass das jetzt Sache von Aharon ist, eventuell auch seinen Söhnen, also des Kohen Gadol oder anderer Kohanim. Hier in der Parasha generell, also in der Tora sehr oft, haben wir Aharon, wenn gemeint ist der Kohen Gadol. Und wir haben die Söhne Aharons, wenn gemeint ist, normale Kohanim. Ja? Also das können wir dann für spätere Generationen immer übersetzen. Wenn steht Aharon, meint das der Kohen Gadol. Und wenn steht seine Söhne, meint das Kohanim generell. Und die sollen also dieses Licht der Menorah entzünden von Abend bis Morgen. Und wir haben gelernt, dass es ein Nertamid, ein beständiges Licht sein soll. Das Licht der Menorah sollte nie ganz ausgehen. Von dem haben bekanntlich Synagogen heutzutage den Brauch, ein Nertamid, ein beständiges Licht in einer Synagoge zu haben. Jede Synagoge hat dieses Lamperl, das ein Nertamid ist. Das kommt von hier. Das erinnert daran. Was hier bekannt ist, ist vielleicht ein Kommentar, den der Baal-Haturim bringt. Der Baal-Haturim, wer kennt den Baal-Haturim? Wer war der Baal-Haturim? Wenn er Baal-Haturim heißt, dann ist er Autor des Buches
Turin.
Turim, genau. Der Autor der Arba Turim hat aber auch einen Torah-Kommentar geschrieben. Der Torah-Kommentar des Baal-Haturim zeichnet sich dadurch aus, dass er ganz, ganz viel Gematria bringt. Er tut ständig Zahlenwerte analysieren und er bringt hier an dieser Stelle etwas, das gerne zitiert wird, nämlich, dass dieser Anfang der Parasha, Ve'atate Tzaveh, dass die Gematria von Ve'atate Tzaveh geht sich aus als Tzaveh Nashim, befiehlt den Frauen. Und das sei hier also ein Hinweis darauf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Menorah im Mishkan und dem Schabbeskerzenzünden zu Hause. Das ist ein sehr gerne zitierter Kommentar. Also wenn ihr das irgendwo kennt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Schabbatlichtern und Menorah im Tempel, dann kommt das von dieser Stelle und von der Gematria, von den Zahlenwerten der Buchstaben, die der Baal-Haturim ausgerechnet hat. Der Baal-Haturim bringt aber an dieser Stelle noch etwas anderes, das auch oft zitiert wird, nämlich es fällt auf, dass ab hier jetzt die ganze Parascha jemand nicht mit Namen genannt wird, der sonst eigentlich die Hauptperson die ganze Zeit ist. Nämlich niemand geringer als Moshe Rabbeinu wird hier die ganze Zeit nicht mit Namen genannt. Das kann man zwar so einmal sachlich erklären, dass das Ganze eine Rede ist. Also wenn ich jetzt einfach möglichst nackt einen einfachen Wortsinn haben will, dann könnte ich sagen, na gut, das ist ja eine Rede, die Gott gesprochen hat zu Moschee, die weit, weit vorne angefangen hat in Parashat Truma, wo wir durchaus die übliche Phrase hatten, dass Gott zu Moschee sprach, er soll das und das tun. Und diese Rede ist halt so lang, dass sich das noch weiter erstreckt, die ganze Parascha. Und da ist jetzt keine neue Anrede, wo wir hätten, Gott sprach zu Moschee, Lemor, das kommt hier nicht, weil das eine lange Rede ist. Das kann ich damit lösen und bin glücklich und zufrieden. Aber es sticht natürlich trotzdem ein bisschen ins Auge, weil wir nämlich hier diese auffallende Formulierung haben, der Atatetzaweh. Und du sollst befehlen im Bnei Israel. Und dann gleich wieder im Satz 28,1, du sollst nahe bringen den Aharon, deinem Bruder und seine Söhne. Und dann kommt die ganze Sache, wie deren Gewänder ausschauen sollen. Also die Formulierung fällt schon ein bisschen auf. Und da gibt es einen interessanten Midrasch, nämlich, dass deshalb Moshe hier nicht vorkommt, weil es gibt eine Textstelle, weiter hinten in der Tora, wo Mosche zum lieben Gott sagt, radiere mich aus deinem Buch. Wo ist denn das? In welchem Zusammenhang sagt Mosche so etwas? Es findet ja da nicht statt, aber Mosche sagt so etwas in einem bestimmten Zusammenhang. Ja,
Okay.
bitte, bitte,
Das
jetzt war ich
goldene
weiter.
Kalb, das goldene Kalb.
Genau, beim goldenen Kalb. Da sagt ja, da gibt es dann diesen Vorschlag, dass Gott sagt, lass das mit diesem Volk, lieber Mosche, ich mache aus dir ein neues Volk. Und da sagt Mosche dann, wenn er verhandelt, dass Gott dem Volk verzeihen soll, dann sagt er, wenn du das jetzt nicht tust, wenn du nicht bereit bist zu verzeihen, dann lösch mich raus aus deinem Buch. Und da gibt es jetzt diesen Gedanken, naja, Wenn Moschee das gesagt hat, es ist zwar so, dass das an einer Bedingung hing, die ja nicht eingetreten ist. Also Gott hat ja dem Volk verziehen und das ist ja am Schluss alles gut ausgegangen mit den zweiten Tafeln, aber trotzdem hat Moschee das in den Raum gestellt. Du könntest mich aus dem Text auch ausradieren, das würde schon passen. Ich muss im Text nicht überall drinnen sein. Ja? Und so haben wir hier jetzt einen Abschnitt, wo Gott das gemacht hat. Moschee hat gesagt, lösch mich raus aus dem Buch, hat Gott gedacht, okay, wenn Moschee das will, dann löschen wir ein Stückchen raus. Nur ein Stück, nicht überall. Das ist ein Midrasch, der klingt auf den ersten Blick ziemlich lustig. Aber man kann es auf zweierlei Arten lesen. Das eine ist, dass man aufpassen muss, vielleicht gerade insbesondere, wenn man so eine besonders wichtige Führungsperson ist, wie ein Moshe Rabbeinu, dass das, was man sagt, hat eine Wirkung. Auch dann, wenn es vielleicht nur in einem bestimmten Zusammenhang gesagt wird. Es bleibt trotzdem ein bisschen was hängen. Das ist das eine, was man hier rauslesen kann. Aber es gibt auch eine andere Art, auf diese Idee zu schauen. Ich habe das gehört in einem Shiur von einem Rav Asaf Bednarsch, das ist ein amerikanischstämmiger israelischer Rabbiner, der in Einrichtungen wie Matan und Gush Etzion und so zu Hause ist, der meint, dass wir hier auch einen Hinweis darauf sehen, dass Moshe als Führungsperson sich nicht immer wichtig machen musste. Also für Moshe passt das schon, dass er eine Zeit lang auch nicht im Text vorkommt und dass das durchaus eine sehr gute Führungsqualität von Moshe Rabbeinu ist, dass hier auch andere zum Zug kommen. In dieser Parasha geht es in erster Linie um Aharon, in erster Linie um die Kohanim, um das, was die Kohanim zu tun haben. Und da ist Moshe einmal ein Stück weit nicht derjenige, der mit Namen ständig vorkommen muss. Und man kann das also auch so lesen, dass das uns zeigt, dass gerade jemand, der so bedeutend ist wie Moshe Rabbeinu, es nicht notwendig hat, ständig seinen Namen wohin zu schreiben, sondern sich auch ruhiger mal zurücknehmen kann und die anderen da sein lassen kann, weil einer nicht alles alleine macht, sondern weil das Ganze ja auch ein Team ist, wo verschiedene Leute verschiedene Aufgaben übernehmen und die anderen, die die Aufgaben übernehmen sollen, sind auch noch da. Und daher ist Moshe hier einmal nicht namentlich genannt eine Weile. Das ist ein interessanter Gedanke. Jetzt haben wir also die Gewänder des Hohepriesters. Wir haben die Gewänder der Kohanim generell, aber die normalen Gewänder der Kohanim sind jetzt nicht so spannend. Also man staunt zunächst einmal bei den Gewändern des Hohepriesters, was das alles ist. Wir haben auch irgendwann voriges Jahr allerdings nicht zu dieser Parascha gesprochen über die Urim und Thumim, dieses irgendwie eine Art Orakel, das im Brustschild des Kohen Gadol drinnen war. Das haben wir voriges Jahr auch einmal angesprochen. Hier ist also beschrieben das Gewand des Hohepriesters mit dem eigentlichen Kleid, mit dem Schurz, dem Ephod, mit einem Mantel, mit dem Brustschild. Auf dem Brustschild haben wir die 12 Edelsteine, die, das ist ja leicht zu deuten, die 12 Stämme Israels darstellen. Und dann haben wir einen Kopfschmuck, den werden wir uns ein kleines bisschen anschauen. Eine Anmerkung, die ich jetzt eher methodischer Art machen möchte, aber das ist auch so eine eher bekannte Stelle, die gerne zitiert wird. Beim Ephod, der Ephod war so ein Schurz, den der Kohen Gadol umhatte. Und das ist zunächst einmal aus dem Text heraus gar nicht so einfach. Also wir haben immer wieder die Zeichnungen in Humashim. Ich halte da mal eines in die Kamera. Wir kennen immer wieder in Humashim diese Zeichnungen, wo aufgezeichnet ist, wie das ausgeschaut hat. Hier sehen wir den Schurz, den der Kohen Gadol hatte, den Ephod. Aber zunächst einmal, wenn man einfach den Text liest, ist das gar nicht so einfach zu verstehen, was das eigentlich ist. Und Rashi geht da sehr, sehr ausführlich darauf ein, was ist das eigentlich? Und Rashi tut hier etwas, was Rashi normalerweise nicht tut. Und das möchte ich kurz ansprechen. Das ist eher jetzt etwas so Interessantes, wie lesen wir Rashi? Die Erklärung, die Rashi bringt über den Ephod, begründet er durchaus ganz gut damit, wo das Wort noch vorkommt. Es kommt einmal bei König David ein Ephod vor, damit Vitagum Onkelos ist übersetzt. Daraus schließt er dann aus all den Quellen und Indizien, die er hat. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Gürtel, aber es ist mehr als ein Gürtel. Es ist ein bisschen was Größeres. Es ist schon ein richtiges Kleidungsstück, nicht einfach nur ein schmaler Gürtel. Und er schreibt dann, und das ist ein sehr berühmter Rashi, der gerne zitiert wird, Libby Omerli, mein Herz sagt mir, Libby Omerli, dass es so und so ausschaut, wie, und er bringt dann ein Beispiel natürlich aus seiner Zeit, wo sich Leute was drunter vorstellen konnten, wie adelige Damen, wenn sie auf den Pferden geritten sind, so einen Schurz umhatten. Das hilft uns heutzutage relativ wenig, weil wir jetzt nicht so genau wissen, wie im Mittelalter in der Champagne die vornehmen Frauen gekleidet waren, wenn sie auf Pferden geritten sind. Aber zu Rasches Zeit war das ein plastisches Beispiel. So schaut das aus. So kannst du dir so einen Effort vorstellen. Das Interessante ist hier, dass Rasche etwas tut, was es uns nicht tut. Er sagt, Libby Omerli, mein Herz sagt mir. Und normalerweise erleben wir Rashi als einen, der zitiert Dinge, die er irgendwo her hat, aus einer Talmudstelle, aus einem Midrash. Ich habe es ja oft schon darauf hingewiesen, Rashi hat die Sachen grundsätzlich immer irgendwo her. Und hier hat Rashi keine Quelle, der arme Rashi hat keine Quelle. Er sagt ganz ausdrücklich, ich habe es nicht gehört, also nicht von einem Lehrer gehört, und ich habe keine Bereiter gefunden. Rashi konnte den Talmud sehr, sehr gut. Ja? Er hat keine Bereiter in einem Talmudband gefunden, die ihm erklärt, was das ist. Und dann kommt er eben mit seiner Theorie, dass das so und so ausschaut. Es ist aber zu beachten, dass Rashi auch hier nicht einfach irgendeine Vermutung bringt. Manchmal wird das ein bisschen gedeutet, wie Rashi hätte da so eine kabbalistische Eingebung gehabt. Ja, das ist nicht der Fall, sondern Rashi argumentiert sehr, sehr klar durch, wir haben das Wort an dieser Textstelle und Onkelos übersetzt es so und darum glaube ich, dass es das und das bedeutet. Er argumentiert das sehr klar, aber er hat nicht eine Quelle, wo er einfach eine Talmudstelle zum Beispiel zitieren würde. Ich würde vorschlagen, den Fokus hier eigentlich ein bisschen anders zu gewichten, nämlich wir übersehen oft, dass Rashi normalerweise immer eine Quelle hat. Also diese Stelle sticht heraus und ist ein bisschen berühmt geworden, weil er das hier so formuliert. Mein Herz sagt mir, das klingt auch so ein bisschen mystisch, aber das ist nicht die Art, wie Rashi normalerweise arbeitet. Normalerweise, wenn wir bei Rashi etwas lesen, bezieht sich Rashi auf etwas, das steht in einer Talmudstelle, das steht in einem Midrash, und es ist sehr, sehr hilfreich, auch diese Quellen nachzuschauen. Wir kommen vielleicht heute gleich noch zu einer Stelle, wo wir den Rashi wenig verstehen, wenn wir nicht wissen, auf welche Talmudstelle er sich bezieht. Also es ist eigentlich so, dass nicht das Außergewöhnliche, es ist außergewöhnlich, aber nicht das ist, worauf wir unser Augenmerk legen müssen, sondern wir müssen eigentlich bei Rashi unser Augenmerk darauf legen, dass er normalerweise nicht so arbeitet, sondern dass Rashi immer seine Sachen von irgendwo her hat. Das wollte ich bei dieser Gelegenheit unterbringen, weil ich dachte mir, das ist jetzt der beste Aufhänger, um einmal hier von der methodischen Seite darauf hinzuweisen, dass Rashi normalerweise eine Quelle hat. Ausnahmen bestätigen die Regel. Jetzt haben wir also all diese Kleidung des Hohepriesters mit dem Brustschild, mit den 12 Edelsteinen. Das ist relativ leicht zu verstehen, dass diese 12 Edelsteine die 12 Stämme sind. Das ist ziemlich klar. Aber sonst ist da einiges nicht ganz klar. Und dann gibt es an diesem Mantel, den er hat, gibt es auch noch so Granatäpfel, stoffgefertigte Granatäpfelsymbole, die das säumen mit Glocken gemeinsam. Diese Glocken sollen hörbar sein, wenn er hineingeht in das Allerheiligste. Hier schweißt er ein bisschen darauf hin, dass diese Hörbarkeit sich vielleicht nicht gar nicht wegen des Kohen Gadol selbst ist, sondern eigentlich für die Gemeinde, die hört, dass der Kohen Gadol sich da jetzt im Allerheiligsten bewegt, weil wenn der Kohen Gadol in das Allerheiligste hineingeht am Yom Kippur, wir wissen hier an dieser Textstelle noch nicht, dass das Yom Kippur ist, aber das lernen wir dann später in Chumash Vayikra, wenn der Kohen Gadol in das Allerheiligste hineingehen wird, dann tut er das als Repräsentant des ganzen Volkes. Und dieses Klingeln, das entsteht dadurch, dass er an seinem Gewand diese Glöckchen hat, das bewirkt, dass die Menschen rundherum, die da jetzt nicht mit ihm drinnen sind, das auch irgendwie mitkriegen. Also das ist vielleicht weniger etwas für den Kohen Gadol selbst, sondern für den Zibur, für die Öffentlichkeit rundherum, dass die Teil dessen sein können durch dieses akustische Signal, wo sie ihn ja nicht sehen. Und dann haben wir im Text noch den Kopfputz. Der Kohen Gadol hat auch einen Kopfputz. Es gibt einmal einen Kopfbund, sowas wie einen Turban. Also Turban ist ein bisschen ein falscher Begriff, weil ein Turban ist so gewickelt. Ja, wir stellen uns den Kopfbund eher so vor, so wie eine runde Haube. Nicht so besonders gewickelt wie ein Turban. Aber manchmal wird es mit Turban übersetzt, weil wir haben nicht wirklich ein deutsches Wort dafür. Hirsch übersetzt, glaube ich, einfach mit Kopfbund. Also er hat eine Kopfbedeckung auf, die so ein bisschen was Rundes ist. Ibn Esra geht davon aus, dass es ein eher dünner Stoff ist. Das werden wir gleich sehen, warum uns das interessiert. Also eine Kopfbedeckung halt. Ja, warum nicht? Und über diese Kopfbedeckung wird uns übrigens auch gar nicht sehr viel gesagt. Aber wir kriegen in Vers 36, Kapitel 28, Vers 36. Da sind wir jetzt mittendrin in der Parascha. Da haben wir jetzt schon die meisten Gewänder des Hohepriesters. Also die Kleidung, die Kleider haben wir schon. Aber den Kopfschmuck haben wir noch nicht. Kapitel 28. Vers 36, da fängt ein kleines Absatz an. Wer sieht der Zitzerhaf? Und du sollst machen einen Zitz, ich übersetze das mal nicht, einen goldenen Zitz, Tahor rein. Wir wissen, Tahor meint kultisch rein. Ufitachta alav pituche chotam. Und auf dem Zitz sollst du eingravieren mit einer Gravur die Worte Kodesh Lahashem. Heilig, geweiht, heilig für Hashem. Oder eigentlich ist Kodesh das Heiligtum. Nicht Kadosh, nicht heilig als Eigenschaftswort, sondern Kodesh das Heiligtum. La Hashem für Hashem. Das Heiligtum ist Gott geweiht. So kann ich das übersetzen. Vers 37, Vesamta Otto Alpetil de Cheles. Und du gibst ihn an einen himmelblauen Faden, Schnurfaden, Vehaya al Hamitznefet, und das soll sein auf dem, nämlich dieser Faden, soll sein auf diesem Kopfgrund, El Mulpne Hamitznefetie, gegenüber der Vorderseite, entsprechend der Vorderseite dieses Kopfgrunds. Und dann erfahren wir in Vers 38, Vehaya al Metzer Aharon, das soll sein auf der Stirn Aharons. Wenn das Aharon et Avon Hakodashim, und Aharon soll die Avon, die Verfehlung, die Sünde, die Verfehlung der Heiligtümer, der Kodashim, tragen, hochheben, tragen, aufheben, die Israel-Söhne dem Heiligtum weihen, in Bezug auf alle ihre heiligen Hingebungen. Und auf seiner Stirn soll es also stets zum Ausdruck des Willens vor Gottes Angesicht sein. Tamid, immer, der Razon Lahem Lifni Hashem, für einen Ausdruck des Willens vor Hashem. Da steht sehr, sehr viel drin in diesen drei Zeilen. Zunächst einmal ist die Frage, wie schaut das aus? Da gibt es relativ große Einigkeit darüber, wie das ausgeschaut hat. Das ist zwar hier nicht so genau im Text, aber es ist nicht sehr schwer, dass das ein schmales Band war. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Diadem. Ibn Esra legt großen Wert darauf, dass es keine Krone ist, also nicht etwas, das er oben auf dem Kopf auf hatte, sondern eher so eine Art von Stirnband aus Gold. Das steht da, ja, aus reinem Gold. Und es hat zwei Fingerbreite gehabt, also so ein schmales Stirnband ist das gewesen, das so von Ohr zu Ohr der Kohen Gadol aufgehabt hat. Und diese Zitz, dieses Stirnband, kommt im Talmud einige Male vor. In einem Zusammenhang, wo erklärt wird, das ist ja auch im Pasuk ganz, ganz zwischen den Zeilen ein bisschen, es ist schon, aber ich glaube rein, wenn man nur den Text der schriftlichen Torah liest, ohne die Gemara anzuschauen, tut man sich ja schwer, was zu verstehen. Es wird hier angedeutet mit, er soll heben die Avon HaKodashim, die Verfehlung der Heiligtümer, der Kodashim. Und im Talmud finden wir etwas mehr Erklärungen darüber, nämlich wenn der Kohen Gadol diesen Zitz, dieses goldene Stirnband aufhatte, dann hat das hinweggehoben allfällige Probleme, die eventuell hätten sein können von einer Tuma, von einer Unreinheit, von gewissen Opfern. Und zwar von solchen Opfern, die zur Gänze geheiligt wurden, die zur Gänze gebracht wurden, nicht von solchem Opferfleisch, das die Menschen auch gegessen haben, sondern wenn bei einem gewissen Opferfleisch etwas passiert ist, dass der Kohen, der das gebracht hat, eine falsche Absicht im Kopf hatte, während er das hergerichtet hat, dann wäre es echt Tamé gewesen, aber dieser Zitz, dieses goldene Stirnband des Kohen Gadol hat diese Tuma aufgehoben oder behindert, dass da keine Tuma entsteht und das Ganze vor Gott wohlgefällig abgelaufen ist. Wir finden das im Talmud Bavli im Tratakt Pesachim und wir finden es im Traktat Yoma auf Seite 7b. Diejenigen, die tapfer dafür Yomi gelernt haben, mindestens einer ist anwesend, auf den das zutrifft, die erinnern sich vielleicht, da kommt so etwas vor. Da ist dann ein Rabbi Yehuda und ein Rabbi Shimon sind sich dann uneinig darüber, ob diese Wirkung, die dieses goldene Stirnband, dieser Zitz hat, auch dann eintritt, wenn der Kohen Gadol es nicht ausdrücklich aufhat, sondern das nur irgendwo in der Garderobe an einem Haken hängt, oder ob der Kohen Gadol es aufhaben muss, damit es seine Wirkung haben kann. Sowohl Rabbi Yehuda als auch Rabbi Shimon im Talmud haben darüber Argumente und können das anhand dieses Verses, wir können das gleich ein bisschen anschauen, belegen. Das ist vielleicht nicht so die große Schwierigkeit. Das ist eine typisch talmudische Diskussion. Die haben zwei verschiedene Meinungen. Jeder hat im Text der Torah einen Hinweis für seine Meinung. Diese Meinungen kann man dann durchdiskutieren. Was ist denn sein Argument mit der anderen Textstelle, die der andere verwendet? Das ist eine sehr typische talmudische Diskussion. Wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich aber mit dieser Geschichte eine Schwierigkeit gehabt, weil das klingt so ein bisschen magisch und das sollte im Judentum nicht sein. Also das, da passt irgendetwas nicht. Das klingt so ein bisschen magisch, wenn der hohe Priester dieses goldene Stirnband aufhat, dann wird das Opferfleisch nicht damit. Was ist da los? Ja, also jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir sind hier nicht in einer Alltagssituation. Wir sind hier im Tempel, im Mishkan, im Inneren des heiligen Bereichs. Ja, es werden hier Opfer gebracht. Das ist nicht unbedingt das normale Alltagsmaß. Also da kann schon irgendetwas sein, das anders tickt, als wir uns das sonst im Alltag vorstellen sollen. Aber ich habe immer so ein Unbehagen gehabt mit dieser Voraussetzung an sich, nicht mit der Diskussion zwischen den beiden Gelehrten, dem Rabbi Shimon und dem Rabbi Yehuda, sondern mit der Voraussetzung an sich, dass dieses goldene Stirnband da irgendetwas bewirkt, irgendeine Verfehlung wegnehmen kann. Was ist da los? Was ist das für ein Hokuspokus? Und jetzt habe ich natürlich gesagt, die Gewänder des Hohepriesters sind offensichtlich alle sehr symbolisch zu deuten. Also auch hier können wir uns einmal anschauen, wie ist das eigentlich gestaltet? Was kann ich da herauslesen? Zunächst einmal ist natürlich die Inschrift, die da eingraviert ist, relevant. Nämlich auf diesem goldenen Stirnband steht drauf Kodesh LaHashem. Das Heiligtum ist für Hashem. Also hier wird eine Absicht ausgedrückt. Hier wird eine Absicht ausgedrückt. Das, was wir machen in diesem Heiligtum, das ist nicht irgendwo irgendwie hingerichtet, sondern das ist auf Hashem hingerichtet. Und mit dieser Voraussetzung werden dann sozusagen diese Opfer auch richtig gemacht. Ja? Das ist einmal ein schlüssiger Hinweis, wo es da eigentlich lang geht, dass sich hier eine Absicht ausdrückt. Was will ich mit den Opfern, die wir da gerade machen im Heiligtum? Und dadurch, dass das klargestellt ist mit der Inschrift aus diesem Stirnband, das Heilige ist Hashem gewidmet und ist nicht irgendetwas Selbstständiges, irgendetwas, das anderswo herumgeistern könnte, in irgendeine andere Richtung, als auf Gott zugerichtet sein, dadurch wird es tauglich. Das ist einmal ein Hinweis natürlich, den übrigens Hirsch sehr, sehr ausführlich ausführt. Hirsch zu Vers 38 hat da eine sehr, sehr ausführliche Ausführung über diesen Ausspruch Kodesh LaHashem, der sich von der Stirn des Hohepriesters auf das ganze Heiligtum und über alle Heiligtümer innerhalb desselben verbreitet und allen Heiligtümern, damit sind gemeint Sachen, die heilig geworden sind im Zuge der Opferhandlungen. die Bestimmung Kodeschlaschem positiv ausdrückt, das kann eine Missdeutung aufheben, der sonst unter Umständen Heiligtümer erliegen könnten, solange diese Umstände nur sachlicher Natur in der Beschaffenheit des Objekts gelegen sind und speziell innerhalb des engsten Kreises dieses Heiligtums verharren. Schöner langer Satz von Samson Raphael Hirsch, der bei mehreren Zeilen geht. Also worauf er hinaus will hier ist, dass man verstehen muss, dass diese Dinge, die da gemacht werden, nicht einen Selbstzweck haben, so, nicht irgendeine Mechanik haben, sondern dass das auf Hashem hingerichtet ist. Okay, das ist einmal eine Sache, die uns da sehr weiterhilft, glaube ich. Mir ist noch etwas aufgefallen. Mir ist etwas aufgefallen, was ich in keinem Kommentar gesehen habe. Ich habe aber nicht alle Kommentare angeschaut. Aber mir ist etwas aufgefallen, dass es hier ein Detail gibt über dieses goldene Stirnband. Es ist nicht aufgesetzt auf diesen Kopfputz, da ist Ibn Ezra sehr, sehr deutlich, dass das nicht stimmen kann. Es ist nicht wie eine Krone aufgesetzt auf diesen Kopfputz, sondern das ist ein Stirnband, das eigentlich separat ist von diesem Turban, den der Kohen Gadol sonst aufhat. Und dieses Stirnband wird ja ausdrücklich an einem Faden angehängt, an einem Schnürchen. Das muss jetzt kein sehr dünner Faden sein, also der Petil, das kann eine Schnur sein, irgendein Garn, das das festhält. Vers 37, Vesamta Oto Alpetil Techeles. Und du wirst ihn geben auf einem blauen Faden. Und dann erfahren wir also, dass das so angebracht ist, dass es gegenüber der Vorderseite des Kopfbundes ist und außerdem auf der Stirn des Hohepriesters ist. Und wir sehen auch, dass dieser Faden, auf das weist übrigens Hirsch auch hin, dieser himmelblaue Faden, der Techelet-Faden, der geht Alhamitznefet auf den Kopfputz drüber, der geht über den Kopfputz drüber. Es gibt interessanterweise bei Rashi eine Meinung, dass das nicht ein Faden war, sondern drei Fäden, mit denen das befestigt wurde. Rashi bekommt hier aber ganz heftigen Widerspruch, sowohl von Ibn Ezra als auch von Ramban. Die sagen, nein, 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 es ist eine Stelle gewesen, an der das angebunden ist. Das ist für unsere Zwecke jetzt nicht so relevant, ob das drei Stellen oder eine Stelle waren. Ich habe hier wieder ein Bildchen, wie das üblicherweise dargestellt wird, dass also dieses Stirnband so einen blauen Faden hat. Hier ist er schwarz-weiß, aber in Wirklichkeit Techelet, der über diesen Kopfbund drüber geht. Und das ist jetzt aber etwas, das gibt uns auch einen Hinweis, was dieses Stirnband noch ausdrückt. Also es drückt nicht nur aus, was in seinem Text drinnen steht, für Hashem ist das Heiligtum und für nichts anderes, sondern es drückt ja mit dieser Aufhängung noch etwas auf. Dieses Stirnband hängt an einem himmelblauen Faden. Und wir kennen einen Petil Techelet, einen himmelblauen Faden von woanders sehr, sehr gut.
Den Zitziot.
Zitzit, ganz genau, ganz genau. Und die Zitzit weisen bekanntlich hin auf 613 Mitzvot. Das wissen wir, das ist ziemlich klar, das ist eindeutig. Ja? Also ich würde vorschlagen, dass hier auch ein Schlüssel zum Verständnis dieses Stirnbandes zu suchen ist. Dass dieses Stirnband jetzt nicht einfach nur irgendein goldenes Diadem ist, das der aufsetzt, sondern dieses Stirnband ist ausdrücklich aufgehängt an einem Petit Techelet, an einem himmelblauen Faden, der bekanntlich ein Symbol ist für die Mitzvot. Also das Heiligtum, das sich hier hinwenden soll zu Hashem, das wird gespeist, das hängt an, ganz wörtlich hängt es, ja, ist es aufgehängt an diesen 613 Mitzvot der Torah. Ja. Also so würde ich das ein bisschen verstehen, dass der Gedanke ist, um den es hier geht, weil sonst wäre das doch ein bisschen befremdlich, dass da einfach ein Stück goldenes Metall auf einmal irgendwelche Wirkungen hat über Tuma und Tehora, sondern es geht ja wohl um die Intention, die damit ausgedrückt wird, etwas, das an den 613 Mitzvot der Tora aufgehängt ist und die richtige Richtung einnimmt, das Heiligtum Hashem zuzuwenden, das ist dann in einen Zustand von Tahor und nur dann gelingt das. Okay, also das war jetzt zu diesem Zieht, zu diesem Diadem. Ich habe es jetzt die ganze Zeit unübersetzt gelassen. Ich habe gesagt Stirnband einige Male. Zieht ist ein Begriff, der eigentlich so etwas wie Hervorbrechendes, Hervorsprießendes bedeutet. Hirsch geht darauf ein. Wir kennen den Begriff Zieht auch von Pflanzen, die hervorsprießen. Ne? Also dieses Stirnband soll auch so hervorfunkeln, hervorleuchten, hervortreten, was wieder sehr gut dazu passt, dass es an den Mitzvot aufgehängt ist. Wenn sich das an den Mitzvot aufhängt, dann kann es eben auch hervortreten und in Erscheinung treten und die Richtung angeben, dass das Heiligtum Hashem gewidmet ist. Also das als ein Beispiel, dass diese vielen Beschreibungen, es gibt ja da noch viel mehr Beschreibungen bei den Gewändern des Hohepriesters, wie das genau gemacht wurde, dass das nicht einfach nur dazu da ist, schön zu sein. Sicherlich hat das auch beeindruckend ausgeschaut und war das ja auch eine willkommene Nebenwirkung, dass es gut ausgeschaut hat. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass all diese Gewänder auch auf etwas hindeuten, was die Absicht derer sein soll, die diese Gewänder gerade tragen. Es gilt sowohl für die Kohanim als auch für den Kohen Gadol, dass sie auch mit diesen Gewändern als Uniformen sozusagen im Heiligtum wirken mussten. Also der Kohen Gadol durfte nicht etwa ohne diese Gewänder irgendwie in das Allerheiligste hineingehen, auch wenn es der Yom Kippur war, sondern da gilt ein bisschen Kleider machen Leute, ja, wie eine Art von Uniform, waren die nur dann in ihrer Funktion, wenn sie auch die entsprechenden Gewänder anhatten. Und das ist auch Teil dessen, dass diese Gewänder eben auch etwas zum Ausdruck bringen sollen. Wo geht es jetzt lang? Was ist die Absicht desjenigen? Was ist die Aufgabe desjenigen, der das gerade anhat und der da gerade tut? Okay, wie gesagt, haben wir in Parashat Tetzaveh dann diese Anweisung, dass es eine Einweihungszeremonie geben soll für die Kohanim. Was ich interessant finde, wofür ich keine Erklärung habe, es ist mir ins Auge gestochen, ich stelle es einmal von den Raum. Dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben über den Zitz, das war im Kapitel 28, hat das begonnen mit Vers 36. Da habe ich gesagt, da war ein kleines Absatz. Er sieht der Zitz, das war Vers 36. Und dieser kleine Abschnitt über den Zitz geht dann direkt über in Beschreibung der normalen Gewänder für Aharons Söhne, für die normalen Kohanim. Und ich finde das irgendwie interessant und kann es aber nicht erklären, dass das in einem Absatz gemeinsam ist. Also der Zitz ist da jetzt irgendwie so etwas ganz etwas Außergewöhnliches, ganz etwas Besonderes, nur beim Kohen Gadol mit einer ganz besonderen Funktion. Und auf einmal sind wir wieder bei den normalen Gewändern der Kohanim. Ich finde das sehr interessant, dass das in einem Absatz zusammen ist. Aber ich kann es nicht in einer ausführlicheren Weise deuten. Und dann haben wir also diese Einweihungszeremonie und am Schluss diesen goldenen Altar, von dem wir letztes Jahr sehr, sehr viel gesprochen haben. Und in Wirklichkeit ist dieser Abschnitt, der uns erzählt davon, wie das Mishkan ausgeschaut hat, noch nicht fertig, sondern am Anfang von Parashat Kittisah wird es dann noch weiterhin gehen um Dinge, die das Mishkan betreffen. Da kommen auch noch so einige sozusagen neben Geräte wie ein Kupferbecken zum Händewaschen und so dazu. Also wir sind mit diesem Teil, der am Anfang von Truma begonnen hat, hier noch nicht fertig, sondern das wird in der nächsten Parascha noch weitergehen. In der nächsten Parascha kommt dann aber bekanntlich auch der große, große Knick mit dem goldenen Kalb. Okay, das war das, was ich heute unterbringen wollte.